Liebe Geschwister, wir feiern heute einen Abendmahlsgottesdienst miteinander und die Termine, an denen wir uns mit diesem Sakrament von Gott selbst im Rahmen unserer Gottesdienste beschenken lassen, die setzen wir, würde ich zumindest mal behaupten, ganz bewusst im Laufe des Kirchenjahres. Ich kenne das aus meiner ersten Stelle so, da war das in den meisten Gemeinden so und ich glaube, es hat sich auch hier so ungefähr eingebürgert, dass man viermal miteinander Abendmahl feiert über das Jahr hinweg. Zum Bundeserneuerungsgottesdienst ganz am Anfang, dann in Richtung Karfreitag, Ostern, in der Sommerzeit noch einmal. Das mache ich dann meistens, weil ich sage, da gehen wir dann alle auseinander, da haben sie dann alle Urlaub und sind alle weg, gehen auf Reisen und darf man sich noch einmal mit dem Abendmahl stärken und dann noch einmal zum Ende des Kirchenjahres am Ewigkeitssonntag. Andere Kirchen und Glaubensgemeinschaften handhaben das anders. Da wird und muss jede Woche Abendmahl gefeiert werden. Und das kann man so machen. Da hat auch jede Glaubensgemeinschaft sicherlich ihre gute und begründete theologische Tradition dafür. Aber ich finde schon, dass diese bewusst gesetzten und reduzierten Feiern, so wie wir das eben machen, dass die dem Abendmahl schon auch noch mal so ein bewusstes Momentum verleihen. Es ist eben etwas Besonderes, eine Seltenheit, ein heiliger Moment, in dem Gott uns selbst nahe kommen möchte und sich auch etwas von ihm uns gegenüber offenbart. So dürfen wir also das Abendmahl verstehen als Sakrament, wie das zu Deutsch bedeutet, als Heilszeichen. Mit dem Abendmahl kann man eine dreifache Deutung verbinden. Das erste ist das Abendmahl als Gnadenmahl. Also Abendmahl als Ausdruck der Gnade Gottes, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass wir geliebt und befreit sind. Das zweite ist das Abendmahl als Gemeinschaftsmahl. Wir machen uns bewusst, dass wir mit dieser besonderen Feierlichkeit über Zeiten und Orte hinweg als Christen verbunden sind, mit denen, die es vor uns gefeiert haben und mit denen, die es auch nach uns noch feiern werden. Gottes Abendmahl stiftet die Gemeinschaft der Kirche über Zeiten und Orte hinweg. Und die dritte Bedeutung ist das Abendmahl als Gedächtnismahl. Wir gedenken der Heilstat Christi, die er für uns am Kreuz vollbracht hat. Und wir erinnern uns daran, dass wir auf Gottes Liebe angewiesen sind und wie wir diese Liebe in unserem ganz persönlichen Leben schon erfahren haben, wie diese Liebe Wirklichkeit für uns geworden ist. Gnade, Gemeinschaft, Gedächtnis. 3G kann man sich gut merken. Gnade, Gemeinschaft, Gedächtnis. Man könnte zu all diesen verschiedenen Sachen eine eigene Predigt machen. Das Abendmahl bietet da ganz viel Raum für Deutung. Ich will es heute mal belassen bei diesem dritten Aspekt, das Abendmahl als Gedächtnismahl. Wir wollen diesen Moment des Gottesdienstes als Ort des Innehaltens wahrnehmen und wir machen uns bewusst, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Und wir versuchen wahrzunehmen, wo er sich uns in unserem Leben, in unserer Biografie gezeigt hat. Und dazu hören wir einen Vers aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 7. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Amen. Das Abendmahl als Gedächtnismahl heißt, wir halten Rückschau auf das eigene Leben und auf den Lebensweg mit Gott. Manches, was wir dabei entdecken, glänzt. Wir finden Goldstücke und Edelsteine in unserer Biografie. Momente, die wir von Gott geschenkt bekommen und die wir als Schätze unseres Lebens empfinden. Aber sicher sind da auch einige schmerzliche Erfahrungen dabei, wenn wir Rückschau halten. Nicht alles kann immer nur Gold sein und glänzen. Irgendwann ist jeder von uns einmal losgezogen im Leben, um das Glück zu finden. Die einen vielleicht mit ganz großen Ambitionen und andere eher mit einem, naja, mal schauen, was da noch so kommt. Da sind wir als Menschen ja sehr unterschiedlich. Manche sind wirklich Schatzsucher und gehen planvoll und zielgerichtet vor. Anderen Menschen liegt dieser Eifer eher ferne. Was soll ich lange in der Welt herumsuchen, wenn das Leben ja schon da ist? So hat also jede und jeder sein Leben ganz anders gestaltet. Und mit dem eigenen Glaubensweg kann es ganz ähnlich sein. Als Christen haben wir auch immer diese Reflexionsebene noch, wenn wir auf unseren Weg, auf unser Leben, auf unsere Biografie schauen. Da ist nicht nur weltliches Leben, Karriere, Wachsen und Anhäufen, sondern da ist eben immer auch noch Glaubensentwicklung. Ein Weg mit Gott. Und wenn wir an unseren eigenen Glaubensweg denken, dann wird es irgendwann mal einen Punkt gegeben haben, an dem unser Weg mit Gott begann. Viele von uns sind vom Elternhaus her an den Glauben herangeführt worden. So war das auch bei mir. Aber am Ende muss es dann irgendwann mal so einen Klick gegeben haben, eine persönliche Entscheidung, wo man sagt, ja, da möchte ich auch dabei bleiben, weil ich das auch selbst will und nicht nur, weil meine Eltern und meine Oma das wollen, sondern weil ich das selbst will. Vielleicht ein ganz klarer Moment kann das gewesen sein. Vielleicht aber auch eine bewusste Suche nach mehr und einen Sinn in diesem Dasein. Vielleicht aber auch ein sich entwickelnder Prozess. Vielleicht war es gar nicht so dieser Paukenschlag, sondern ein Prozess, ein sich entwickeltes Leben, Schritt für Schritt. Wenn wir auf unser Leben mit Gott Rückschau halten, dann erkennen wir, vieles haben wir erlebt, geschafft, gestaltet, aber auch so manches sicherlich ausgehalten, erlitten, mitgetragen. Ja, auch solche Momente gibt es im Glauben, brauchen wir nicht drum herum zu reden. Da ist so viel Wasser im Fluss des eigenen Lebens hinabgeflossen, aber das ist ja nicht alles vorbeigeflossen. Da bleibt immer auch etwas zurück, setzt sich ab und wird nicht vergessen, wie der feine Sand am Boden unseres Lebensflusses. Wir sedimentieren, kann man sagen. Vieles hat der Strom der Zeit fortgetragen, aber vieles hat sich eben auch abgelagert, ist noch da in unserem Leben. Mir kommt das Bild des Goldschürfers in den Sinn, der da am Fluss steht, mit einer Schale zum Goldwaschen, wie man das eben so aus Filmen kennt. Wenn wir innehalten und zurückblicken und auf das eigene Leben schauen und auf den eigenen Glauben, dann ist es ein wenig so wie beim Goldschürfen. Da wird sichtbar, was das Leben und der Glauben alles herbeigetragen hat. Und hier und da werden Goldstückchen sichtbar, glänzen hervor. Rückschau halten auf das Leben, ja, das ist eine Kunst. Fast so wie das Goldwaschen, weil es ja auch gar nicht so einfach ist. Wer das vielleicht mal probiert hat als Kind, ja, ich habe das auch mal probiert. Weil es gar nicht so einfach ist, diese winzigen Goldstückchen im Sand zu entdecken und herauszuwaschen. In all dem vielen farblosen Alltagssand, den Millionen von Lebensminuten, die da einfach so hinwegplätschern und denen wir gar nicht so viel Bedeutung beimessen. Man kann trotzdem was finden, aber es braucht eben Geduld. Und wenn wir lange genug dann den Sand waschen, dann kommen sie auch zum Vorschein. Diese kleinen Goldstückchen, die Momente des besonderen Glücks, sie sind anders als der graue Alltag. Oft waren das vielleicht Momente des familiären oder des sozialen Glücks, wo die Liebe spürbar wird, wo Gemeinschaft sichtbar wird, wo Glauben auch lebendig wurde, Zusammengehörigkeit und das Gefühl, getragen zu sein. Solche besonderen Momente, ja, die gibt es im Leben und eben auch im Glauben. Situationen, wo man dann spürt, Gott ist da und da ist etwas Besonderes. Manchmal intensiv, manchmal eher im Kleinen und Stillen. Und vielleicht sind ja auch gerade die stillen Momente die goldenen, wo unsere turbulente Welt mal zum Stillstand kommt, wo wir zu uns selbst finden und zu Gott. Aber es gibt ja noch anderes als Gold. Das Wasser trägt ja nicht nur Gold herbei. Was ist denn mit den anderen Edelsteinen und vielleicht auch mit anderen Erzen? Wenn die beim Goldschürfen im Sieb landen, dann übersieht man die fast, wenn man nicht ein geschultes Auge hat, wenn man nicht genau hinsieht und weiß, was man da sucht und vor sich hat. Der Klumpen von Eisenerz, der wirkt vielleicht rostig und vergammelt. Und einen ungeschliffenen Diamanten, den kann man mit einem Kieselstein verwechseln. Schätze also, die man nicht auf den ersten Blick erkennt, die auch als solche gar nicht schön sind auf den ersten Blick. Sie müssen erstmal einen gewissen Prozess durchlaufen. Der Diamant muss geschliffen werden und wird dabei ganz viel von seiner Substanz verlieren. Das ist irgendwie schmerzhaft. Da hast du einen schönen dicken Diamanten, aber da wird erst zu dem, was er ist und erst dadurch wertvoll, dass er ein Drittel bis die Hälfte seiner Größe einbüßt. Und ähnlich verhält es sich bei Erzen und Metallen. Erst im Feuer des Schmelzofens entsteht das, was wir dann als Eisen, Silber oder Kupfer schätzen. Und das edle Metall im reinen Zustand zu bekommen, dafür muss es durch das Feuer. Die Bibel kennt manche solche Stellen, die schmerzliche Lebenserfahrungen mit der Herstellung von Edelmetallen vergleichen. Bibelverse, die nicht nur schön und kuschelig klingen, die zum Beispiel der Prophet Jesaja für uns bereithält. Ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Übrigens habe ich den Vers jetzt nicht wegen der Wärme rausgesucht, ja. Ich fand es aber heute Morgen, als ich es nochmal gelesen habe, doch irgendwie witzig, dass man gerade auch so im Glutofen sitzt. Ich habe dich geläutert, aber nicht wie Silber, sondern ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. Der Gedanke drückt aus, dass manches im Leben erst entstehen wird, wenn man schmerzhafte Prozesse durchläuft. Dass sich im Glutofen des Elends erst zeigt, wo das Edelmetall im Leben ist. Es gibt im Leben schwere Momente, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Und wo der eigene Glaube an Gott als rettenden Strohhalm auch so zerbrechlich erscheint wie selten zuvor. Und vielleicht kennt ihr solche Momente, vielleicht entdeckt ihr solche Momente, wenn ihr Rückschau haltet auf euer eigenes Leben, auf euer Glaubensleben. Aber vielleicht findet sich dann irgendwo unter der Asche des Glutofens etwas Neues. Etwas, was man als neuen Wert, als neuen Schatz im Leben entdecken kann. Und wo man dann sagt, all das Schwere hat doch auch irgendwie etwas Gutes entstehen lassen. Da muss manchmal ein bisschen Zeit vergehen und man muss in der Rückschau draufschauen. Aber es kann passieren. All das Schwere kann etwas Gutes entstehen lassen. Und vielleicht kann man dann sogar sagen, der Glaube hat mir dabei geholfen, auch diese Zeiten durchzustehen. Liebe Geschwister, Rückschau halten. Das ist wichtig und das gehört zu unserem Menschsein dazu. Das machen auch nur wir Menschen als Kulturwesen. Wir schürfen ganz viel in unserer Vergangenheit. Aber wir haben ja auch noch eine Zukunft vor uns. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Auch die Zukunft will ja gestaltet sein und das ist ja der Weg, der noch vor uns liegt. Da können wir noch was dran machen. Und so wird unser Blick durch das Abendmahl heute nicht nur auf die Vergangenheit gelenkt, sondern, und ich denke, das ist mindestens genauso wichtig, auf die Zukunft in dieser Welt und auf die Ewigkeit hin bei Gott ausgerichtet. Denn wir wissen, so wie wir heute dieses Mahl empfangen, so ist uns auch ein Platz am ewigen Tisch des Herrn bereits gedeckt. Darum lasst euch einladen zum Abendmahl. Gott mache unsere Herzen nun weit für das Geschenk des Sakraments, damit wir es nicht nur als sinnliche Erfahrung erleben, sondern dass es auch in unserem Herzen wirkt. Amen.